Fight Club, der Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken, mit Raphael Kammer und Daniel Kelberer.
Ja, herzlich willkommen zum Fight Club, dem Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken. Mein Name ist Raphael Kammer und gemeinsam mit Professor Daniel Kelberer spreche ich hier über die Themen, die die Beratungsbranche gerade wirklich bewegen. Wir sind die Herausgeber des Lehrbuchs für den Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse, das im Februar 25 in zweiter Auflage beim Kiel Verlag erschienen ist. Im Film Fight Club suchen Menschen Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt. Im Fight Club machen wir es genau andersherum. Wir wollen Orientierung geben für eine Steuerberatung, die digitaler, effizienter und zukunftsfähiger wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die Future Skills, die Mitarbeitenden heute brauchen, um Kanzleien aktiv in die digitale Zukunft zu führen. Ergänzend dazu sprechen wir über zentrale Fragen der digitalen Transformation. Ein besonderer Fokus in diesem Podcast liegt auf dem Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse, dem Fight. Wie gelingt die optimale Vorbereitung auf die Prüfung und wie sieht der Alltag einer FIGHT-Absolventin oder eines FIGHT-Absolventen wirklich aus? All das erwartet euch in diesem Podcast Fight Club. Schön, dass ihr dabei seid und jetzt starten wir in Folge 2.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite zur zweiten Folge dieses Podcasts zur digitalen Transformation im steuerberatenden Beruf. Wie wir bereits gehört haben, befindet sich die Steuerberatung in einem tiefgreifenden Wandel, sodass steuerliche Expertise allein nicht mehr ausreichend scheint. Vielmehr braucht es neue Kompetenzprofile, die steuerliches Wissen mit Prozess- und IT-Verständnis in Einklang bringen. Und deshalb freut es mich umso mehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, der sich seit Jahren genau dort bewegt, wo Steuerrecht, Technologie und Organisationsentwicklung aufeinandertreffen. Viktor Reband. Er ist nicht nur Mitautor unseres gemeinsamen Lehrbuchs zum Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse, sondern er war auch lange Jahre Manager im Bereich der technologiegestützten Gestaltung steuerlicher Prozesse bei Ebner Stolz und ist heute Geschäftsführer der Tech-Unit der AB Contacts Group. Und wenn man seinen Werdegang betrachtet, dann tritt eine Konstante deutlich zutage. Denn Viktor Reband bewegt sich nicht im klassischen Deklarationsgeschäft, sondern in der Gestaltung von Strukturen. Er arbeitet dort, wo Steuerrecht auf IT trifft, die GOBD auf Prozessarchitektur treffen und wo Compliance nicht nur Normbefolgung, sondern Organisationsdesign bedeutet. Dies steht eben im Einklang mit dem FIGHT, der einst deshalb geschaffen wurde, um digitale Geschäftsprozesse, Datenflüsse und eben die Schnittstellen im Dreiecksverhältnis Kanzlei, Mandant, Finanzverwaltung sichtbar zu machen. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn häufig liest man ja den Satz, digital ist alles besser. Und angesichts tiefgreifender regulatorischer wie auch gesellschaftlicher Veränderungen sowie ökonomischer Implikationen fragt man sich aber, ob alles wirklich automatisch besser wird oder jeder Prozess wirklich digital qualitativ überlegen ist. Und so kommt es direkt zu meiner ersten Frage. Ist Digitalisierung in der Steuerberatung ein Fortschrittsversprechen oder in Wahrheit eine strukturelle Notwendigkeit?
Ja, lieber Daniel, vielen Dank für diese schöne Frage. Es freut mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Und die Frage, die du gleich zu Beginn gestellt hast, die lässt sich auch gar nicht so einfach beantworten. Ich glaube, was man sagen kann, dass die Digitalisierung oder auch die Transformation im Steuerbereich ist eine strukturelle Notwendigkeit, die jetzt einfach gerade passiert. Getrieben durch die verschiedensten Faktoren aktuell, sei es jetzt wirtschaftlich oder auch rein regulatorisch. Aber ich glaube, wir müssen auch ganz realistisch sein und dieser Satz, digital ist alles besser, den sehe ich halt sehr kritisch, weil du kannst durchaus Mandantenfälle haben, wenn wir jetzt mal in den Bereich der Buchhaltung schauen, die ich auf dem Papier deutlich schneller löse, als wenn ich zum Beispiel in irgendwelchen Programmen Ladezeiten habe oder ich auch vielleicht Programme in irgendeiner Art und Weise nicht ganz optimal nutze und dementsprechend ist digital meiner Meinung nach nicht alles besser. Und, was ich auch sehr spannend finde, ich weiß nicht, wie es da euch beiden geht, aber ich habe bestimmte Zeitschriften und Co., die hole ich mir ganz bewusst in Papier, also als Print, weil sie mir einfach Fokus geben. Also wenn ich weiß, das liegt jetzt auf meinem Schreibtisch und meine E-Mails sind zugeballert, mein Handy ist mit allem Möglichen zugeballert, dann gib mir einfach dieses Stück Papier auf dem Tisch, Fokus am Abend zu sagen, gut, ich mache jetzt alles aus, ich gucke mir jetzt nur noch das hier an. Ja? Und deswegen bin ich da so ein großer Fan davon, wenn man die Dinge einfach ein bisschen realistischer betrachtet und auch nicht so idealistisch. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht Frage an dich, Raphael, wenn man in diesem Bereich anfängt, dann denkt man schon, so ein bisschen digital ist alles besser. So, aber irgendwann bemerkt man eigentlich so diesen Punkt, ah nee, analog war das doch irgendwie besser als früher.
Victor, das ist total spannend, weil du hast mir jetzt die Frage, die ich dir jetzt genau in dem Kontext stellen wollte, einfach selber in den Mund gelegt. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Wir kennen uns ja nun beide schon etwas länger und haben ja, glaube ich, beide unsere rebellischen Zeiten hinter uns, ne? Kann man fast so sagen. Denn das, was du mich gerade fragst, ist das, was ich bei dir damals sehr deutlich festgestellt habe, als wir uns kennengelernt haben, nämlich dieses sehr ambitionierte Arbeiten hin in digitale Strukturen, eben eigentlich mit dem Glauben daran, dass dadurch alles besser würde. So, das hast du, glaube ich, ja in den letzten Jahren für dich selbst bereinigt. Ne? Was, glaube ich, richtig ist, das hast du nun gerade ja mit dem Beispiel, mit dem Fokus auf Papier, auf Papiermedien tatsächlich nochmal belegt. Das unterstreiche ich total. Ne? Ich glaube aber, dass diese Reise dahin, diese Journey total wichtig ist. Ne? Weil es braucht zum einen natürlich diesen Ambitionismus, zu sagen, wir müssen ran an das Thema. Und dazu gehört halt auch im Rahmen einer Transformation, dass man Sachen versucht und dass man auch mal ein bisschen radikaler an Dinge rangeht. Denn sonst kommt man nicht voran. Ne? Und das Wichtige ist ja, das haben wir mittlerweile zu Genüge, gerade auch wenn man auf Deutschland guckt, so dieses aus Fehlern lernen. Ne? Mhm. Und die Frage ist es ein Fehler, wenn man versucht, alles digital zu lösen? Nein, das ist es, glaube ich, nicht. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man sich eigentlich die Ziele wirklich vor Augen legen muss. Also wenn wir, oder vor Augen halten muss, wenn wir sagen, wir wollen effizienter werden, dann heißt es eben nicht, dass es dadurch zwangsläufig digital geschaltet sein muss. Wenn man aber langfristig denkt und man unterstellt, dass alle Mitarbeitenden und alle Strukturen, die man in Kanzleien beispielsweise aufbaut, wirklich, ne, wie so ein Zahnrad ineinander greifen, dann ist natürlich digital schon das, was am meisten die Abläufe einfach optimiert.
Genau. Und ich denke halt auch, man muss auch immer so ein bisschen schauen, von wo kommt man, zu welcher Zeit war man auch wirklich aktiv. Das sind auch so zwei Faktoren, weil heutzutage, glaube ich jetzt, die Generation, die jetzt in den Beruf kommt, die denkt nochmal ganz anders als wir. Und ich glaube, die werden sogar noch etwas radikaler sein, weil sie halt sehr AI-driven denken. So, und das, ich glaube auch, dass das sind Zyklen, die sind auch notwendig, damit die Generationen untereinander sich so ein bisschen austarieren können. Ja, also ich sehe das als absolut notwendig und ich begrüße das halt auch sehr, wenn es halt genau diese Menschen gibt, die sagen, ey, lass uns das doch mal einfach ausprobieren, lass das doch mal machen. Aber jede Technologie, die wir nutzen, ist wertlos, wenn der Mensch, der sie nutzen soll, nicht versteht oder nicht anwenden kann. Dann erzeuge ich genau das Gegenteil. Und das ist halt dieses schöne Change Management. Das ist eigentlich, und das ist so eines meiner größten Learnings eigentlich der letzten Jahre, dass, obwohl es diese technischen Themen sind, ist das ein super menschliches Thema, weil wir kommen da, also Menschen müssen ihre Arbeitsweisen ändern. Jeder ist da unterschiedlich. Der eine kann das sofort anpassen, der andere nicht. Ne? So. Und ich kann euch ganz offen sagen, dass mein größtes Digitalisierungsprojekt, was ich nicht hinbekommen habe, sind meine Eltern. So, und das ist einfach so, ja. So, ich habe alles probiert, alles Mögliche, analog, digital, es funktioniert nicht. Und da muss man auch wirklich realistisch sein und sagen, okay, funktioniert in dem Fall einfach nicht. Und das kann ich auch in diversen Projekten haben, ja. So, und ich finde, auch gerade so was Steuerkanzleien angeht, das ist ja auch einfach eine strategische Entscheidung. Wenn ich nicht mehr lange muss, so vielleicht 5 Jahre noch bis zum Ruhestand, und meine Mandanten sind so wie ich, und meine Mitarbeiter sind so wie ich, und das passt alles, ja, dann bleib so. So. Aber wenn ich jetzt jung bin und ich muss noch 40, 50 Jahre vielleicht, ja, dann muss ich halt anders denken, weil die Welt sich halt einfach ändert. Und deswegen ist das andere nicht schlecht und das andere besser, sondern es ist einfach, das andere hat mehr Zukunft und das andere braucht halt nur noch 5 Jahre Zukunft und dann ist halt auch okay. Ja? Und ich glaube, das ist so eigentlich so das größte Learning, was ich in den letzten 14 Jahren so hatte.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, wenn man das so aufgreift. Künstliche Intelligenz haben wir jetzt gerade gehört, Zyklen, effizienter werden, Langfristperspektive. Das heißt ja auch nichts anderes, wir sprechen über Schnittstellen eigentlich permanent. Kanzleiperspektive oder IT und Steuerrecht. Ja, das ist aber kein technischer Raum, ja, das ist ein regulierter, ist vielleicht auch ein haftungssensibler Raum, ist es verfahrensrechtlich strukturiert am Ende des Tages. Und du hast jetzt tatsächlich viele Dinge angesprochen, warum diese Schnittstelle so anspruchsvoll ist, so relevant aber am Ende des Tages ist. Und gerade darin wird ja ersichtlich, auf welche Weise, sagen wir mal, die Normativität des Steuerers auf die Dynamik der Technologie trifft. Und der Fight jetzt, um auf den Fight zurückzukommen tatsächlich, der wurde ja geschaffen, um eben diese Schnittstelle zu beleuchten. Ja, dass ich eine organisatorische Betrachtung habe. Es geht um digitale Prozesse, es geht um Datenflüsse, es geht mithin um GOBD-Konformität. Und jetzt mit Blickrichtung auf den Fight, was heißt es oder warum wird eben nun so dieses technologiegestützte Wissen, diese Gestaltung von steuerlichen Prozessen zu einer Kernkompetenz von einer Kanzlei werden? Oder ist es vielleicht sogar schon?
Ich mache es mal an einem Beispiel ganz einfach. Die E-Rechnung ist eines der Gründe, warum einfach jede Kanzlei sich eigentlich von dem klassischen Belegdenken trennen muss, sondern hin zu den Daten gehen muss. Weil, vielleicht ganz kurz für alle, was ist E-Rechnung? Also die E-Rechnung, alle Rechnungen, die jetzt in Deutschland perspektivisch verschickt werden jetzt in den nächsten Jahren, müssen halt eine gewisse Form erfüllen, also eine technische Form. Ja, das ist unter anderem ein XML-Datensatz. Und diese gesamte Struktur, die ist standardisiert, bedeutet, das Feld des Rechnungsempfängers ist klar definiert. Die Form oder der Punkt, wo die Leistungsbeschreibung ist, ist klar definiert. Und wir sind dadurch in der Lage, sehr viele Daten massenweise zu verarbeiten. Das war davor so nicht möglich, ne? Ich hatte immer einen Menschen, der hat diesen Beleg sich angesehen, hat ihn dann quasi klassifiziert, hat ihn kontrolliert, hat ihn dann verbucht. So. Und jetzt durch die E-Rechnung in Kombination mit AI und mit ganz vielen anderen Technologien sind wir jetzt möglich, auf einmal eine Vielzahl von Rechnungen massenweise zu verbuchen. Das heißt, der Mensch, der halt davor oder auch die Steuerkanzlei, die jetzt zum Beispiel im Bereich Buchhaltung tätig ist, die braucht jetzt andere Kompetenzen. Sie braucht halt ein Datenverständnis dafür. Und auf der anderen Seite braucht sie natürlich auch weiterhin das rechtliche Verständnis dafür. Ja? Also wann ist jetzt eine Rechnung ordnungsgemäß in Zukunft, ergibt sich aus Recht und aus Technologie. So. Und das sehen wir in ganz vielen anderen Themen halt auch. Wenn wir zum Beispiel in den Bereich der Kassensysteme gehen, da haben wir super viel Standardisierung. Und auch da, wenn ich als Berater diese Mandanten beraten möchte, muss ich datengetrieben denken, weil so ein Kassenbon ist jetzt vollkommen egal geworden. So, ne? Weil alles, was wir haben, die ganzen Belege, sind ja nur ein Produkt eines Datenflusses, mehr ja nicht. Und wenn ich alles begreifen möchte oder wenn ich halt sehr effizient arbeiten möchte, da muss ich datengetrieben denken. Und das wird jetzt immer, immer wichtiger. Und AI oder KI jetzt verstärkt das sogar umso mehr. Weil wir jetzt zum Beispiel sehen, wir nutzen jetzt im Bereich der Buchhaltung spezielle KI-Tools. Und wir bemerken tatsächlich je nach Fall, dass wir 30-50% Arbeitszeit einsparen. Ja? So, und dadurch ändert sich auch die Rolle des Sachbearbeiters, weil er jetzt mehr prüfen muss. Also er muss risikobasierter denken, um zu schauen, okay, wo könnte denn jetzt die KI einen Fehler gemacht haben? Und wenn wir jetzt mal weg von der Kanzlei gehen und jetzt mal hin zur Betriebsprüfung, auch die haben das Problem, dass sie sehr wenig Personal haben. Der Gesetzgeber fängt jetzt an, standardisierte Exportformate vorzugeben, die technisch und inhaltlich jetzt standardisiert sind, damit die Finanzverwaltung massenweise prüfen kann. Und auch die prüfen datenbasiert. Es wird jetzt in Zukunft ein leichtes sein für einen Prüfer, dass er einfach 10.000 E-Rechnungen prüfen kann, weil er das einfach in sein Tool kippt, in Kombination mit KI, und die holt sich dann genau die Fälle raus, wo sie sagt, okay, da ist jetzt ein Thema. Dieses so, ich mache jetzt mal eine Stichprobe und ziehe jetzt mal irgendeinen Beleg und gucke, was da passiert. Die Zeiten, die sind vorbei.
Daniel hat ja gerade das Thema Schnittstellen aufgeworfen. Ne? Und ich glaube, wenn wir alle so über Schnittstellen nachdenken, sind wir sehr schnell auf einer technischen Ebene, ne? Wo wir sagen, ne, wie spricht Programm A mit Programm B? Wie können die Daten übergeben werden? Wie werden Medien bestenfalls bruchfrei über gesamte Systemketten ausgetauscht? Ich würde gerne mal von dir wissen, Viktor, wie du einen Mitarbeiter oder einen Mitarbeitenden in einer Kanzlei als Schnittstelle einordnen würdest. Ja, weil das ist, glaube ich, so die Qualifikation eines Fights, der ja im Prinzip im Rahmen seiner Ausbildung vieles einfach lernt, was jetzt nicht in dem ganz klassischen Steuerrecht so originär verbucht ist, was man, glaube ich, auch heute in der Ausbildung zu einer Steuerfachangestellten oder einem Steuerfachangestellten auch nicht unbedingt so lernt. Diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen, vielleicht schaffen wir es zusammen zu sagen, welche Schnittstellenrelevanz hat eigentlich ein Feitler im Ablauf von Kanzleien und im Hinblick auf die Zusammenarbeit einer Kanzlei zu einem Mandanten?
Ja, also ich würde tatsächlich den Steuerfachangestellten oder auch den Feit, wie auch immer, eher so als Middleware betrachten. Das heißt, der dockt sich quasi an ganz viele Systeme an, sei es jetzt System Mandant, System Finanzamt, wie auch immer, ja. Und der muss dann in der Lage sein, diese ganzen verschiedenen Personen, Vorsysteme eigentlich zu handeln, ja. Also, und deswegen würde ich das jetzt so als Middleware definieren, der dann quasi sich halt die Daten zieht aus allen relevanten Vorsystemen, um dann halt diese Daten zu verarbeiten und sie in diese Bahn zu lenken, wie sie dann quasi ankommen müssen. Und das muss gar nicht nur immer fürs Finanzamt sein. Auch das Unternehmen selbst kann sagen, ja, wir brauchen jetzt bestimmte Reports mit den und den Anforderungen. Und auch da wieder diese Denke, ne? Ich brauche verschiedene Töpfe, die docke ich an, muss sie dann halt transformieren, umwandeln, in eine Form bringen und dann müssen diese Daten quasi ihr Ziel erfüllen. Und die ist ungemein wichtig. Also, und das ist auch ganz offen gesagt, das ist auch nicht leicht. Also das ist auch für viele ist das halt auch sehr, sehr schwer und das auch, ich glaube auch ganz ehrlich, also dass auch nicht alle das halt können werden. So, ne? Also jeder hat, glaube ich, da so ein bisschen seinen Punkt, wo er halt sehr, sehr gut ist. Und da ist es, glaube ich, auch sehr wichtig zu verstehen, worin bin ich gut, was kann ich gut und was kann ich halt nicht so gut. Ne? Also ich bin zum Beispiel super schlecht darin, immer wieder Dinge nach gleichem Muster abzuarbeiten. Das kann ich einfach nicht. So, ich werde beim dritten Mal einfach ungeduldig und schlecht. So, ne? Aber gib mir irgendein Feld, was zu technisch ist, mit Steuerrecht. Ich arbeite mich in alles ein. Habe ich voll viel Spaß dran. Ne? So, das heißt aber nicht, dass jetzt meine Tätigkeit höherwertiger ist als die der anderen Person. Weil wir brauchen halt auch Personen, die gewisse Dinge mit gleicher Qualität immer wieder abarbeiten können. Ja? So. Und dementsprechend wäre ich auch so als klassischer Steuerberater super schlecht darin. So, weil ne, das ist einfach nicht meine Natur. Und dementsprechend brauchen wir halt einfach beide Pole und die müssen sich halt quasi gegenseitig supporten. Und ja, dementsprechend sage ich mal, würde ich den einfach mal so als Middleware definieren.
Sehr schön. Da würde ich gerne noch einmal anschließen. Den Feit als Middleware, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Einordnung. Du hast ja nun auch schon in einigen Kanzleien gearbeitet, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, die eher so im Bereich der Sachbearbeitung unterwegs waren, aber natürlich auch mit Berufsträgerinnen und Berufsträgern. Mhm. So, nach meinem Verständnis und die Erfahrung, die ich so gesammelt habe, ist das Thema Digitalisierung halt schon etwas, was für den einen oder anderen Berufsträger ja auch eine Herausforderung ist, ne? Also, weil eben viele, die halt in der Steuerberatung sehr aktiv sind, die haben natürlich ihre Expertise im Steuerrecht, in der AO und in den ganzen wirklich steuerrelevanten oder gesetzesbasierten Vorgängen. Aber die Arbeit mit Technologie, die nach unserem Verständnis natürlich immer relevanter wird, um auch Effizienzen zu heben, ist auch sehr, sehr wichtig. Wie schätzt du das ein, wenn jetzt ein Feitler in einer Kanzlei aktiv ist und im Prinzip ein ja durchaus höheres Wissen vielleicht im Umgang mit technologischen Systemen und Datenflüssen hat als ein Berufsträger? Kann das funktionieren oder laufen wir da eigentlich in so ein Konfliktfeld rein, wo ein Berufsträger sagt, nee, eigentlich da möchte ich selber auch Herr der Systeme und Herr der Datenflüsse sein und ich glaube das nicht so oder ich stehe da nicht so hinter? Oder was wirst du aus deiner Erfahrung dazu sagen?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass es einfach eine kulturelle Frage ist. Also wenn ich als Steuerberater der Meinung bin, dass ich muss immer das höchste Wissen haben von allen in allen Bereichen, der wird in den nächsten 5 Jahren verlieren. Das funktioniert gar nicht. Ja? Sondern wenn ich solche Personen habe bei mir, also jetzt ein Feit oder jemand, der halt so technologiegetrieben oder auch gerne verrückt ist vielleicht, ja, so, ich würde die machen lassen. So, aber man kann ja einen Rahmen definieren gemeinsam. Welche Projekte gehen wir an? Wie gehen wir das an? Ja? Aber man muss sich halt lösen, heutzutage auch als Führungsperson, dass man immer alles vielleicht auch verstehen kann. Ich muss halt nur die Risiken verstehen vielleicht. Ja? Also oder auch schauen, okay, ist das betriebswirtschaftlich gerade sinnvoll? Ne? Oder hängen wir damit auch vielleicht ein paar Leute ab? Aber man sollte jetzt nicht diese Personen stoppen, weil wenn diese Personen nicht wirken können, die werden irgendwann die Kanzleien verlassen. Ja, weil die sind durstig, die wollen mehr, weil sie halt einfach anders denken so ein bisschen. Ja, sie denken halt mehr systematisch, sie denken in Abhängigkeiten und sie müssen weiterkommen, weil wenn sie nicht weiterkommen, fühlt sich das für die quasi wie Stillstand an, ja. Mhm. Und das war auch das, was mich eigentlich sehr viel in meiner gesamten Laufbahn eigentlich getrieben hat. Das war dieses so, ich will weitermachen, ja. Und teilweise war das auch so, dass dann spezialisierte Fachabteilungen mir gesagt haben, ja, das geht nicht. Und dann habe ich allein bewiesen, dass es geht. So, und das ist halt etwas, diese intrinsische Motivation, wenn ich die bei Mitarbeitern sehe und finde, da sollte ich sie mir zunutze machen und sie einfach wirken lassen. Und das ist kein, also da sollte Ego keinen Raum haben. Und ich glaube, und das ist halt auch sehr ein spannender Punkt, und das ärgert mich halt auch, dass viele das immer so stark trennen. Also viele definieren zum Beispiel so Technology, dass ich jetzt anfange, im Steuerbereich mit Programm zu spielen. Habe ich nie verstanden. Für mich ist Tech Technology diese technologische Dimension, die wir ins Steuerrecht bekommen. Und das ist ein rechtliches Thema. Mhm. Software oder Technologie ist sehr viel Werkzeug einfach nur, damit ich dann diese Themen bespielen kann, ja. Aber für mich ist Tech Technology eigentlich ein sehr rechtliches Thema. Und das ist in der Breite noch gar nicht angekommen. Und das fand ich super spannend, weil ich war schon auf diversen so internen Veranstaltungen dann immer. Und dann, wenn ich gewusst habe, dass in meinen Bereichen gab es so rechtliche Updates, es gab eine neue Verordnung oder irgendwelche Updates, ja, dann gab es im internen Knowledge Management dazu keine Info. Nix. Als ob es das nicht gab, weil, und das ist ganz komisch, sobald das Steuerrecht sehr technologisch wird, steigen manche Berater aus, weil sie einfach damit nichts anfangen können. Warum? Das wird nirgendwo gelehrt. Ich meine, wir drei hier, das ist alles selbst angeeignet, weil es gibt so wenig Quellen eigentlich, ja, wo man dann halt wirklich auch mal so Praxiserfahrung ziehen kann, weil der klassische Steuerberater in diesen technologischen Themen einfach nicht ausgebildet wird, ja. Und gehört das jetzt in die steuerliche Ausbildung? Darüber können wir streiten, denke ich jetzt eher nicht. Aber es kann durchaus sinnvoll sein, sowas wie FIGHT auch für den Steuerberater als quasi Fachberater mit quasi rauszubringen, weil diese Themen, man kommt nicht mehr dran vorbei. Allein die E-Rechnung. Es geht bei der E-Rechnung im Kern bei mir gar nicht darum, dass ich eine E-Rechnung verschicke, sondern es geht mir um den Vorsteuerabzug, der dann irgendwann weg ist, wenn ich nicht E-Rechnungen ordnungsgemäß verarbeiten kann. Ja, so. Und ich glaube, da werden in 2 Jahren noch viele Kanzleien sehr wach werden, weil sie vielleicht mit ihren eigenen E-Rechnungen Probleme bekommen werden. Also dementsprechend, sehr großes Thema, aber jetzt mal so ganz kurz angerissen.
Du sprichst ja gerade über Rollenverständnisse. Wir haben vielleicht einen Fachberater für Digitalisierung und IT-Prozesse jetzt im Raum stehen, tatsächlich. Gleichzeitig haben wir das Steuerrecht in einem permanenten Wandel begriffen, also eine Reform in Permanenz. Ist es jetzt sozusagen der Fight oder auch vielleicht die Weiterentwicklung eines Fachberaters dahingehend dann die Antwort, eine institutionalisierte Antwort auf diese wachsende Komplexität? Oder wie würdest du das jetzt verstehen? Also wo wirkt sich diese Rolle dann tatsächlich aus? Weil wir haben jetzt gesprochen über einzelne Tools, die am Ende des Tages eine komplette Organisationsarchitektur verändern. Wir haben regulatorische Verdichtungen, wir haben datengetriebene Finanzverwaltungen, Betriebsprüfung wurde von dir angesprochen, wir haben cloud-basierte Systemlandschaften bis hin eben zu der KI-gestützten Automatisierung mit Blick eben auch auf Buchhaltung und die E-Rechnung mithin. Wir haben immer mehr Erwartungen auch an Transparenz und an Nachvollziehbarkeit von Prozessen und Architekturen. Also ist es dann der Fight, sozusagen die Antwort auf diese Komplexität, oder wie ist dieses Verständnis oder wie sollte dieses Selbstverständnis eines Fights aussehen am Ende des Tages?
Ja, ich habe mir tatsächlich darüber auch viele Gedanken gemacht, und ich würde es vielleicht mal anhand meiner eigenen Geschichte verdeutlichen. Wenn man in diesen Bereichen anfängt, dann bist du wie so ein Virus innerhalb der Kanzlei. Weil du bist der, eigentlich auf den niemand Bock hat, weil du bist immer der, der so Veränderungen bringt, ja, der so Ideen hat. Und eigentlich wollen alle das eigentlich gar nicht, sondern die wollen so ein bisschen Ruhe haben, weil die ja immer schon alle genug zu tun. Das kann ich auch voll verstehen, so, ne? Das ist auch okay. Aber der Fight ist für mich ein politisches Werkzeug, um auch Identität zu schaffen. Also wenn wir jetzt diese Person haben, die in diesen Bereichen arbeiten, ja, an dieser Schnittstelle, dann hilft der Fight mir, Identität zu schaffen und auch einen Karriereweg zu öffnen, ja, dass ich mich zuordnen kann. Ja. Ich erschaffe so eine Art, ja, Community eigentlich. Und ist ein ausgebildeter Fight jetzt in der Lage, alles zu bearbeiten? Nein, ist es nicht. Muss er aber auch gar nicht. Ja? Also so wie auch ein frischer Steuerberater, wenn er seinen Schein hat, nicht alles beraten kann, sondern man braucht Erfahrung. Ja? Dadurch bildet sich dann richtige Expertise. Die kannst du dir nicht kaufen. Das ist Lebenszeit, die du da quasi dann investieren musst. Und ich glaube, deswegen ist der Fight rein vom Instrument her ein Werkzeug einfach, um auch diese Herausforderung quasi dann Herr zu werden. Aber man darf jetzt nicht das Thema nur auf den Fight auslagern, ja, sondern das ist ein Thema, was sich in der Organisation und auch strategisch einfach einbringen muss. Es muss eine Richtung geben. So. Und da kann ein Fight einfach, wie gesagt, die Person sein, die das mit orchestriert. Aber ansonsten ist Digitalisierung oder auch Transformation in meinen Augen eher eine Führungssache. Es ist halt einfach die Aufgabe des Inhabers, der Inhaberin, damit sie auch die Weichen stellen kann. Und was halt ganz wichtig ist, wenn man mit diesem Thema anfängt, Software ist keine Strategie. Ja, also nur weil ich jetzt mir eine Software hole, habe ich jetzt hier nicht eine Digitalstrategie, sondern die Frage ist halt immer, welches Problem möchte ich lösen? Und wie löse ich das dann? Und wir glauben immer, dass das immer so groß sind, aber manchmal ist das sowas wie, okay, haben wir einen vernünftigen Onboarding-Prozess? Fragen wir alle Vorsysteme ab? Haben wir einen Offboarding-Prozess? Also haben wir Standardisierungen bei uns, ja? Oder wie sieht das überhaupt mit den Stammdaten aus? Das sind so Kleinigkeiten, aber die haben so eine große Wirkung, weil jetzt im Zeitalter, jetzt auch wo das Thema Dative Cloud kommt und Co., ja, man muss jetzt schon anfangen damit, weil sonst wird man überrollt. Das funktioniert sonst nicht, ja. Und dementsprechend sind das eher so diese kleinen Dinge, wo man anfangen kann und wo man einfach mal anfangen muss, okay, wer ist verantwortlich? Man muss dafür auch Kapazitäten freistellen, dann wiederum innerhalb der Kanzlei. Und eine Sache ist mir auch wichtig, weil das hatte ich halt immer, man kann nicht beides parallel machen.
Victor, ich wollte kurz einen Gedanken dazu noch reinwerfen, weil du hast ja aus deiner Perspektive und auch aus deiner Wahrnehmung, glaube ich, auch von dir selbst, aber so habe auch ich dich wahrgenommen und so würde auch ich mich einordnen, in Kanzleien eher so eine Rolle reingenommen, wo man so ein bisschen Staub aufgewirbelt hat. Ne? Also man fängt an, das Thema der Transformation anzugehen und dann durch Veränderungsdruck, den man halt auch sieht, wird ein bisschen Unruhe in so eine Organisation getragen. Das ist, glaube ich, im Rahmen von Transformationsprozessen durchaus gängig und üblich. Wenn ich jetzt aber mal mir die Mitarbeitenden in Kanzleien angucke, die gegebenenfalls sich entscheiden, eine Ausbildung zum Fight zu machen als Zusatzqualifikation, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt jedem attestieren, dass das genau das gleiche Mindset ist. Sondern wir haben wahrscheinlich Mitarbeitende, die im Bereich der Finanzbuchhaltung vielleicht auch schon ein bisschen Controlling organisiert aufgestellt sind, sagen, jetzt möchte ich oder die Inhaber der Kanzlei wollen vielleicht, dass da eine entsprechende Kompetenz aufgebaut wird. Glaubst du wirklich, dass das dann auch immer mit Blick auf die Persönlichkeit der Person so eine Auswirkung hat, dass man dann auch anfängt, aktiv diese Sachen zu gestalten? Oder kann es nicht auch sein, dass Menschen, die vielleicht sogar eher ein bisschen introvertiert sind, trotzdem diese Qualifikation sich aneignen und auch dann Mehrwerte in den Kanzleien bringen, weil sie zum Beispiel mit Blick auf digitale Ordnungsgemäßheit oder Ähnliches einfach ein besseres Know-how aufbauen und so das gesamte Know-how-Gerüst in der Kanzlei stärken? Also auf den Punkt gebracht, glaubst du wirklich, muss der Fight immer derjenige sein, der quasi die Fahne hochhält und vorangeht, was die Transformation angeht? Oder ist es auch eine Rolle, die er einnehmen kann, wo er quasi im Gerüst der Kanzlei einfach sehr strukturiert ganz bestimmte Themen weiterentwickelt, weil er gegebenenfalls auch diese Akribie, ne, für dieses ich mache auch wiederkehrende Sachen sehr gründlich, ja auch eine hohe Relevanz hat für eine Kanzlei, damit sie sich technologisch richtig entwickeln kann.
Genau, also das schließt sich auf keinen Fall aus, ja. Also ich denke, es gibt genau beide Rollen. Beide Rollen sind auch wichtig. Und was aber, glaube ich, sehr wichtig ist, nochmal zu betonen, man darf jetzt nicht die Digitalstrategie oder diese Transformation nur auf den Schultern des Fights quasi auslagern, weil auch das wird nicht gehen. Ja. Aber ansonsten, es gibt beide quasi naturelle. Alles hat sein Für und Wider. Und wir brauchen einfach genau diese beiden Pole. Genau das brauchen wir. Also wir brauchen die ein bisschen, ich sag's mal, Unruhe machen, die so ein bisschen einen so ein bisschen vielleicht ärgern. Ja. Und auf der anderen Seite brauchen wir die ein bisschen ruhiger sind. Und das tariert sich dann halt wieder aus. Weil wenn alle so unruhig wären, sage ich mal, das ist auch nicht gut. Ne? Also du brauchst halt einfach immer diese Kombination aus beidem. Weil ich glaube, das ist halt so, auch jetzt, ich weiß nicht, wie es euch beiden da so geht, aber die Zeiten sind aktuell gerade so dynamisch, gerade durch AI, wie viele Schlagzeilen man immer wieder hört und hört und hört. Und wenn man nicht im Technologiebereich tief verankert ist, dann, glaube ich, hätte man sehr viel Unruhe gerade. Weil du weißt gerade gar nicht so, was du eigentlich machen sollst. Ne? So. Und da muss man halt auch vor diesen Hypes aufpassen und wie gesagt, auch mal vielleicht ein paar Fehler machen. Aber wichtig ist halt, dass man halt jetzt nicht sagt oder jemanden kategorisch ausschließt, nur weil er vielleicht dieses Naturell nicht hat.
Genau, mir ist auch wichtig, an der Stelle noch einmal zu betonen, dass zumindest unsere Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mit Kanzleien heute auch immer mehr darin begründet ist, dass die Kanzleien schon die Ernsthaftigkeit der aktuellen Lage erkennen. Ne? Also das Thema GOBD beispielsweise, was ja schon ein Ordnungsrahmen ist, ne, der eher so in diesem Bereich der Compliance verortet wird, was das Wissen zumindest angeht. Ne? Aber die Auswirkungen und die Relevanz tatsächlich in den echten Prozessen sehr technisch ist. Ja. Und da ist zumindest unsere Erfahrung, dass das Ganze, ne, dass das stumpfe Schwert der Verfahrensdokumentation, was ja schon seit 2015 irgendwie so ein bisschen hochgehalten wird, so langsam ist es halt scharf, ne, und es kommt in den Betriebsprüfungen an. Und wir merken, weil das ja auch eines unserer Themen ist, dass Kanzleien da durchaus sagen, Mensch, wir sind eigentlich noch gar nicht richtig handlungsfähig. Wir müssen uns da jetzt irgendwie bewegen. Nicht, weil wir wollen. Ne, das, glaube ich, ist zumindest unsere Wahrnehmung. Also es ist immer noch nicht so, dass das als sehr attraktives Dienstleistungsfeld angesehen wird. Aber weil dieser Muss-Ansatz einfach immer mehr kommt.
Ja.
Und das ist so aus dem Druck heraus. Ne? Das ist eigentlich schade, weil man hätte sehr viel Zeit gehabt, um sich auch als Kanzlei auf solche Themen einzustellen. Weil wie du ja schon richtig sagst, ne, es braucht seine Zeit, bis man dieses gesamte Zusammenspiel, ne, zwischen dem ordnungsrechtlichen Rahmen und den tatsächlichen Prozessen und den organisatorischen Strukturen in der Kanzlei, bis man das so alles in einen Einklang gebracht hat, ne, da ist schon einiges zu tun.
Genau, genau. Und vor allen Dingen ist es auch halt auch etwas, ich glaube, das können wir alle offen sagen, das ist auch nicht immer leicht. Ne? Das ist halt, wie gesagt, ein super menschliches Thema. Und man muss auch etwas schon in diesem Bereich halt einfach gearbeitet haben, um halt zu verstehen, wie diese Dynamiken auch ineinander greifen. So, ne? Und ich habe auch ganz bewusst bei gewissen Prozessen, auch wenn ich wusste, ich könnte jetzt den Menschen aus der Formel rausnehmen, habe ich den Menschen drin gelassen, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach diese Transformation schrittweise durchführen, dass jetzt der Mensch nämlich spürt und fühlt, ah, okay, wie hat sich das jetzt für mich geändert? Ich bin jetzt nicht weg, sondern ich bin immer noch quasi bin immer noch notwendig. Und dann mit der Zeit wird sich einfach ergeben, wenn der Prozess angekommen ist, dass die Person selber merkt, ah, ich könnte doch jetzt was anderes machen eigentlich. Ne? So. Und das, glaube ich, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Und ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr menschliches Thema einfach.
Daniel, wollen wir mal über Victors Rolle aktuell sprechen?
Absolut. Also wir haben jetzt tatsächlich viel über Technologie geprägte Rollenverständnisse gehört. Wir haben gerade auch vielleicht über Irrtümer oder der digitalen Ordnungsmäßigkeit gehört. Aber wir haben auch festgestellt und festgehalten, dass eben der Fachassistent, die Fachassistentin für Digitalisierung und IT-Prozesse ja keine klassische Sachbearbeiter ist. Er wird aber auch niemals einen klassischen IT-Administrator sein, sondern wir hatten gesagt, er wird in dieser beiden Sphären unterwegs sein. Und das ist ja, Victor, jetzt auch deine Rolle. Du hast sozusagen, oder du hast festgestellt, dass eben technologische Reife eben nicht durch einen Softwarekauf möglich ist, sondern eben durch eine Governance, eine Standardisierung, eine Lernfähigkeit, eine klare Verantwortungsarchitektur. Und wenn du jetzt in deine neue Rolle blickst als Geschäftsführer der Tech-Unit bei der AB Contacts Group, dann bewegst du dich ja eigentlich genau an dieser operativen Schnittstelle. Du bewegst dich am Ende des Tages zwischen strategischer Theorie und eben der herausfordernden praktischen Umsetzung. Und du siehst jetzt sozusagen Kanzleien nicht abstrakt oder du darfst sie nicht abstrakt sehen, sondern sie sind ja in diesem Transformationsprozess, in diesem Transformationsalltag drin. Mit Blick eben auf die Mandanten, mit Blick eben auch auf Budgetrestriktionen, zeitliche Restriktionen, Haftungsthemen, aber auch Change Management haben wir gehört, kulturelle Herausforderungen, kultureller Wandel. Gleichzeitig ist ja überall dort enormes Potenzial. Also wenn du jetzt auf diese Praxis blickst, welche Themen treiben denn aktuell die Kanzleien tatsächlich am stärksten um? Wo würdest du sagen, für die Zukunft, für aktuell auch, wo sind die größten Hebel der Kanzleien, nicht nur technologisch, sondern eben vor allem auch vielleicht organisatorisch, dass sie sich weiterentwickeln und eben auch die Herausforderung angehen können?
Genau, also Vielleicht mal kurz vorab, wenn man jetzt so auf die Kanzleien schaut und wir sind alles jetzt hier so ein bisschen Tech-Nerds, ne? Also wir lieben halt Technologie und dann schaut man jetzt vielleicht in andere Kanzleien rein und dann ist das einfach vielleicht nicht so technologisch getrieben. Und da sage ich zu meinem Team immer, dass wir bitte, wenn wir mit Kanzleien sprechen, gerade wenn wir auch neue haben bei uns oder so, dass wir mit Demut da bitte rangehen, weil wir sprechen hier von Existenzen, die erfolgreiche Steuerberater und Steuerberaterinnen aufgebaut haben. Wir sind nicht dort und nicht da, um etwas zu beurteilen, wie jetzt etwas ist und wie es jetzt sein sollte. Ja, sondern wir gehen da bitte nüchtern ran, weil wir einfach sagen, okay, wir betrachten das Ganze aus einer Beratersicht. Wie kriegen wir jetzt diese Kanzlei auf den Stand, den wir sie gerne hätten? Ja, so. Und das ist mir halt immer super wichtig, weil ich mag manchmal nicht diese Arroganz, die man auch auf LinkedIn sieht und so, dass immer alle so gebasht werden, wo ich mir immer so denke, okay, sei mal Steuerberater 30 Jahre lang und dann reden wir mal weiter. Du würdest nicht mal einen Tag im Steuerbüro durchstehen, ja, so. Und das möchte ich mal bitte an der Stelle sagen, weil das ist mir wirklich ein Anliegen. Genau, was sind so die beiden größten Themen in meinen Augen? Also es ist einmal die Dativ-Cloud-Geschichte. Also Dativ geht in die Cloud, Dativ muss in die Cloud. Und wir bemerken gerade, dass diese Welt aus On-Premise und Cloud, die Dativ ja jetzt schon hat, also diese Hybridwelt, stellt einfach viele Kanzleien vor die Herausforderung, weil sie das auch nicht so ganz greifen können. Ich habe jetzt so eine Art Rechteverwaltung an zwei Stellen. Ich habe verschiedene Anwendungen, die wirken halt ineinander und Co. Und das ist halt etwas, das jetzt die Kanzleien halt sehr voran, also quasi eigentlich innerlich umtreibt, weil sie müssen sich jetzt eigentlich mit ihren Stammdaten beschäftigen, mit ihren Mandantendaten und halt vor allen Dingen auch mit ihren Altdaten. Das ist so Punkt 1. Punkt 2 ist das ganze Thema KI. Man sieht auf LinkedIn alle möglichen Personen, die auf einmal zeigen, ja, meine Buchhaltung erledigt sich das komplett von alleine und alles ist ja so easy und wenn du das nicht nutzt, ja, dann bist du ja dumm und so. Ja, Leute, das geht vielleicht für einen Solo-Selbstständigen, was da gebaut wird, aber für eine richtige Organisation kann man das halt so nicht verwenden. Ja, so. Und da bemerkt man gerade, muss ich auch die Dativ loben, die Dativ macht da gerade einen super Job. Also alles, was die jetzt, also jedes Produkt, was sie quasi jetzt gerade bauen, ist immer AI-based. Also die denken jetzt quasi immer auch KI mit. Die haben die Dativ KI-Werkstatt, jetzt heißt sie ja Dativ Copilot, wo sie auch immer wieder mit reinbauen, was absolut kostenlos ist für alle in der Mitgliedschaft. Und dementsprechend ist so das Thema KI, das treibt es gerade halt sehr, sehr viele um. Wie können wir sie halt aktiv einsetzen? Was sind die Mehrwerte davon? Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, jetzt mit ChatGPT eine E-Mail schreiben, das ist halt einfach kein Mehrwert, ja. Sondern, also wer für eine einfache E-Mail eine KI braucht, um die zu verfassen, ja, weiß ich nicht. Wenn sie Ausfluss ist aus einem automatisierten Prozess, ja, das ist was anderes. Aber für eine E-Mail-Formulierung, ich glaube, das muss bitte auch so gehen, ja. Und vielleicht so der dritte Punkt, das ist halt die Anforderung der Mandanten. Also diese Komplexität der Systemlandschaft der Mandanten, die diese Anforderung haben, und das bemerken wir gerade ganz viel in den Beratungen, die Mandanten wissen, sie haben Software im Einsatz mit Datentöpfen. Und so viele sagen, ey, wir haben hier doch die Daten, nimmt sie doch mal, verarbeitet sie doch bitte für uns. Wieso müssen wir jetzt dies, das, jenes machen? Ja? Und dann gehen wir genau da rein in dieser Schnittstelle zwischen Mandant und Steuerkanzlei und helfen einfach den Kanzleien, diese Schnittstelle zu optimieren. Ja? Also ich sage immer so schön, die Buchhaltung sollte sich eigentlich zu 80% aus dem regulären Geschäftsvorfall ergeben innerhalb der Mandantenlandschaft. Ja? Und wir ziehen die Daten einfach nur ab, kontrollieren sie nochmal und verarbeiten sie dann. Ja? So, das ist immer so mein Wunsch, den ich habe. Und das sind eigentlich so, glaube ich, die drei Punkte, die jetzt viele Kanzleien auch sehr stark beschäftigen. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass auch KI vielen Beratern und auch vielen Mitarbeitern momentan auch vielleicht ein bisschen Angst macht, weil sie halt einfach bemerken, okay, KI ist wirklich schon leistungsfähig und ich meine, wir wissen nicht, was in ein, zwei Jahren noch geht. Also da wird noch deutlich mehr gehen. Aber ich sage immer so, das ist das Paradoxon des Wissenden. Weil als ich das erste Mal ChatGPT genutzt habe und ich habe eine umsatzsteuerliche Fragestellung gestellt, dann war die Antwort schon echt gut und da hatte ich auch so ein komisches Gefühl in mir. Aber die Sache ist ja, warum kann ich das beurteilen? Weil ich kenne die Strukturen im Steuerrecht, ja. So, ein Unternehmer, der mit ChatGPT seine Fälle löst und glaubt, das sei denn zu 100% richtig, der hat immer dieses latente Risiko, ich mache doch was falsch, ja. Und das ist so dieser Widerspruch in sich, dass die Personen, die natürlich die richtige Antwort kennen, dann erstaunt sind und die sie nicht kennen, glauben, sie haben jetzt das echte Wissen, dabei ist es gar nicht das eigentliche Wissen, so, ne. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft auch heute aus dem Podcast sollte sein, dass man vor KI bitte keine Angst haben sollte. Man soll sie nutzen. Also wo ich aktuell KI schon wirklich nutze, ich kriege es teilweise hin, Arbeiten, für die ich sonst eine Woche gebraucht hätte, dass ich sie in einer Stunde erledige. Ja, und dafür sollten wir alle offener sein, weil sie schafft Freiräume. Und ich gebe zu, es ist noch sehr herausfordernd, aktuell das in den Kanzlei-Alltag zu integrieren. Auf der einen Seite Datenschutz, auf der anderen Seite auch das Berufsrecht. Aber es wird kommen. Und ich glaube da ganz stark an sowohl an die Dativ als auch an das Ökosystem, die jetzt einfach diese Lösungen bauen werden.
Ich würde da gerne die Brücke gleich schlagen, weil du sagst, Berufsrecht auf der einen Seite und Technologie auf der anderen Seite. Die Kompetenz der Mitarbeitenden, die würde ich gerne als dritte Ebene vielleicht noch mit einbauen, aus deiner aktuellen Sicht. Erste Frage, habt ihr bei euch in der Gruppe Fightler im Einsatz? Also habt ihr schon Mitarbeitende, die die Zusatzqualifikation Fight haben? Und wenn ja oder auch wenn nein, haltet ihr es für relevant und für sinnvoll, es den Leuten wirklich direkt anzubieten und anzudienen, zu sagen, das ist für dich vielleicht eine richtige Qualifikation, wenn man drüber nachdenken sollte?
Auf beide Fragen die Antwort ja. Also ich habe bei mir selbst im Team Fightler und da bemerken einfach, die bringen schon so eine Grundsensibilität für gewisse Themen mit. Ja, die sind natürlich jetzt noch nicht fertig ausgebildet, aber ich habe schon mal eine Grundlage, wo ich quasi anfangen kann. Und auf der anderen Seite, wenn wir bemerken, dass halt Mitarbeitende sich bei uns melden und sagen, ja, also das, was ihr da so macht mit Technologie, das finde ich super spannend, kann ich da mal reinschnuppern? Dann lassen wir die auch gerne mal zu uns kommen, ne? Dann können die mal bei uns schnuppern und bieten das auch eigentlich immer an. Also wenn ihr das wollt, ey, dann macht doch den Fight. So, ne? Und das ist wieder dieses Thema. Er schafft Identität. So, und ebnet halt diesen Karrierepfad, dass man einfach auf ein Ziel auch hinarbeiten kann. Und dafür finde ich den Fight halt wirklich gut.
Um vielleicht jetzt vom Reden ins Tun zu kommen, was würdest du jetzt sozusagen den Kanzleien empfehlen als konkrete Checkliste? Was sollten sie jetzt tun, um eben für morgen mit Blick eben auf künstliche Intelligenz, mit Blick eben auf Digitalisierungsthemen, ja, sozusagen gewappnet zu sein auf die Herausforderungen der Zukunft?
Ja, also diese Checkliste, die hätte ich auch sehr gerne. Also wenn du sie hast, kannst du dich gerne melden. Ist natürlich ein super komplexes Thema, aber ich würde es mal ganz einfach mal, also auf einen Punkt eigentlich runterbrechen. Beschäftigt euch mit euren Daten. Beschäftigt euch einfach mit den Stammdaten in der Kanzlei, mit den Mandantendaten und beschäftigt euch vor allen Dingen mit den Daten aus der Buchhaltung. Und man muss bitte realistisch sein. Wenn ich diese Kompetenz aktuell in der Kanzlei nicht habe, wie ich zum Beispiel so Vorsysteme andocke, wie ich vielleicht auch Daten massenweise verarbeite, dann holt euch Hilfe. Ja, das ist ganz wichtig, weil das Wissen fällt nicht einfach so runter, sondern man braucht da manchmal Support. Und dann merkt man, wenn man so ein bisschen Hilfe hat, das ist gar nicht so schwer. Das kriegt man dann auch hin.
Genau, ich würde, glaube ich, ergänzen, das Datenthema ist in der Tat, ne, da legst du den Finger total in die Wunde. Ergänzen würde ich es, glaube ich, tatsächlich mit der Investitionsbereitschaft. Ne? Und die Investitionsbereitschaft kann natürlich einerseits darin liegen, dass man sich externe Unterstützung holt, aber sie liegt natürlich auch darin, dass man Mitarbeitenden, die eben Interesse haben oder von denen man glaubt, dass sie eigentlich in den Fight beispielsweise sich gut reinarbeiten können, dass man denen auch den Rahmen dafür ermöglicht. Ne? Also es ist natürlich, das ist eine Prüfungssituation, auf die man sich vorbereiten muss und die ist auch nicht ganz trivial, wie wir jetzt schon mitbekommen haben aus dem einen oder anderen Prüfungslauf. Und zu sagen aus Kanzleisicht, naja, da ist was, mach das, mach's vielleicht in deiner Freizeit. Ja, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ne? Also irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Und auch das ist ein Teil der Investition. Ne? Also dass man aus kanzleistrategischer Sicht wirklich mal schaut, wen habe ich denn in meinen eigenen Reihen, von dem ich glaube, dass das eigentlich eine gute Zusatzqualifikation sein könnte. Und dann auch wirklich aktiv auf die Leute zuzugehen und ein Angebot zu formulieren.
Ja, dafür bin ich absolut bei dir. Und das hatten wir auch schon davor gesagt, aber ich würde es auch gerne hier nochmal betonen, das ist nichts, was ich dann parallel alles machen kann. Also ich kann nicht in der normalen Sachbearbeitung sein, für den Mandanten immer wieder da sein und auf der anderen Seite mich aber auch bei der Kanzlei um diese Themen kümmern. Also man muss das dann einfach gerecht auch bitte aufteilen, weil es ist einfach heutzutage in dem Geschäftsmodell der Steuerkanzleien ein Part, der ist einfach mit drin. Das ist eine laufende Investition, die ich quasi in meine Kanzlei tätige, damit ich halt auch zukunftsfähig bin, weil bei der Vielzahl an Themen, die jetzt gerade auf den Markt kommen, oder auch die Software-Systeme, die jetzt überall quasi raussprießen.
das kann man nicht alles nebenbei machen. Ich habe das früher alles in meiner Freizeit gemacht, aber weil ich es geil fand. Ja, ich hatte da so viel Freude dran. Ich habe die komplette Tech-Bubble gemonitort, die Anfänge von Candice, von Tech, so alles Mögliche durch, so, ne? Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich rate das keinem, ja? Also da hat sehr viel Lebenszeit drauf, so. Aber es
hat Frage des Zeitgeistes auch, ne?
Genau, ja. Und dementsprechend, das ist halt, da muss man auch bitte so realistisch sein, dass man halt versteht, das ist nichts, was man so nebenbei machen kann. Weil wenn etwas nur nebenbei passiert, wird es nie richtig gut werden.
Na super. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit sind wir doch, glaube ich, einen ganz, ganz guten Rundumschlag gemacht. Daniel, hast du noch was auf dem Herzen, was du noch unbedingt loswerden möchtest in Richtung Viktor?
Ich glaube, alles wurde hervorgehoben und gesagt. Vielen Dank.
Vielleicht noch eine Checkliste super. Oder so?
Ja. Ja, die machen wir jetzt im Nachgang.
Ja, genau. Das macht super. Dann die KI dann.
Ja, genau. Ja, herzlichen Dank, lieber Viktor, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit Dank uns euch. Hier über die spannenden Themen zu sprechen. Ja, wir sind wirklich gespannt, wie sich der Fight Club und die Community rund um den Fight entwickelt. Die Relevanz ist, glaube ich, eindeutig. Und wir werden hier an unserer Stelle das uns Mögliche tun, um einfach so ein bisschen die Bühne dafür auch zu bauen, dass die Fightler, weil es eben eine Qualifikation der Mitarbeitenden explizit ist und sie gar nicht explizit nur die Kanzleiinhaber anspricht, dem auch eine kleine Lobby zu geben. Insofern, wir freuen uns auf die nächste Folge.
Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.